die Zeit der Diplomatie ist sowas von vorbei. Wenn alle Frauen auch nur 3 Stunden lang nichts tun würden, würde alles zusammenbrechen.
Feminismus bedeutet für mich ein Bewusstsein für die Herrschaftsverhältnisse und innerhalb dieser Herrschaftsverhältnisse das Erkennen der Diskreditierung der Frau.
Frauen, junge Frauen, Mädchen brauchen starke Vorbilder, um dieses andere, sie zurückhaltende, sie abwertende zu überwinden.
Wie männlich dominiert ist unser Geschmack?
Ich würde mir wünschen, dass Männer verstehen, dass sie, damit die Welt eine gleichberechtigtere wird, ihren Beitrag leisten müssen.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie immer möchte ich zu Beginn meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken. Danke Katharina, Martina, Lisa, Susanne, Sandra, Franziska, Bernhard, Astrid, Stephanie und Marianne. Danke euch, dank euch kann es Große Töchter weitergeben und kann ich neue Folgen dieses Podcasts produzieren. Wenn ihr jetzt zuhört und Große Töchter gut findet und den Podcast auch supporten wollt, dann könnt ihr das auf steadyhq.com/großetöchterpodcast oder mittlerweile auch auf Apple Podcasts. In der heutigen Folge ist die großartige Christina Lunz zu Gast und das Ergebnis ist meiner Meinung nach eines der spannendsten Gespräche, die es bei Große Töchter jemals gab. Bevor wir aber zum Gespräch kommen, möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass am 25.06.2025 im Heimathafen Neukölln in Berlin meine erste Berliner Lesung stattfinden wird und Christina Lunz wird diese Lesung moderieren. Und wenn bis dahin mit meiner Stimme wieder alles in Ordnung ist, denn aktuell bin ich leider immer noch ein bisschen heiser, werde ich dort auch ein Lied singen und in jedem Fall gibt es auch ein Video zur Lesung. Das heißt, es wird nicht nur eine ganz normale Standardlesung werden, sondern auch so ein bisschen eine Show, also am 25.06. Berlin, Heimathafen Neukölln, entromantisiert euch die große Lesung mit Christina Lunz. Und dann möchte ich euch noch eine zweite Sache sagen, und zwar, ich habe in den Shownotes dieses Mal auch einen großartigen Text von Christina Lunz verlinkt, den sie vor kurzem veröffentlicht hat. Und da geht's um ein Thema, über das wir auch in dieser Folge gesprochen haben und das ihr gleich hören werdet, nämlich dass es nicht nur wichtig ist, wofür wir uns einsetzen, sondern auch wie. Und in dem Text geht es auch um digitale Gewalt von links und darum, was das mit uns macht, vor allem was das mit Frauen macht. Und ich will gar nicht zu viel verraten. Den Link zum Text findet ihr in den Shownotes. Im folgenden Gespräch durfte ich mich mit Christina Lunz über ihre bisherigen feministischen Stationen, ihren Aktivismus, ihr Engagement unterhalten, aber und vor allem auch über ihr aktuelles Buch Empathie und Widerstand. Viel Freude mit der heutigen Folge.
Hallo, liebe Christina.
Hallo, liebe Bea.
Es freut mich wirklich sehr, dass du Zeit gefunden hast heute für Große Töchter. Ich beginne alle meine Folgen immer mit der Frage, wer bist du und was machst du? Meinen Gästen mal so ein bisschen die Möglichkeit zu geben, sich selber vorzustellen. Deshalb möchte ich diese Frage auch an dich weitergeben. Wer bist du und was machst du?
Oh, ich freue mich so, hier zu sein. Und weißt du, warum ich mich auch so sehr freue? Ich bin ja so ein großer Fan. Also ich gehe auch gleich auf deine Frage ein, aber vielleicht vorweg von diesem schönen Wiener Akzent. Ich liebe das ja so sehr. Und darum eine Stunde lang dir zuzuhören jetzt, das wird ganz großartig. Also, liebe Bea, wer bin ich? Ich bin Christina Lunz. Ich bin Unternehmerin, gemeinnützige Unternehmerin. Ich habe das Center for Feminist Foreign Policy mitgegründet und führe das gemeinsam mit meiner Mitgründerin. Eine Mischung aus Menschenrechtsorganisation und Think Tank. Wir denken Sicherheits- und Außenpolitik aus feministischer Perspektive. Ich bin auch Autorin und seit 10 Jahren in der Öffentlichkeit zu feministischen Themen, zu Menschenrechtsthemen, sozialer Wandel, Gesellschaft neu denken und so weiter. Ich glaube, das so ungefähr.
Mhm. Es freut mich sehr, dass du das Wienerische so gern hörst. Das höre ich von Deutschen total oft. Die freuen sich immer total über mein Wienerisches.
So schön. Und ich war in letzter Zeit ein Partner. So oft auch nicht, nicht oft genug, aber hier und da in Wien haben wir uns ja auch kennengelernt.
Ja, genau.
Und das war so toll. Und ich kann gar nicht, und ich habe dann auch von einer lieben Freundin ein kleines Wörterbuch Wörterbuch, damit ich euch noch besser verstehe. Also es geht aufwärts. Ja. Ich kenne jetzt schon Topfengulatschen und ich glaube, das ist ein guter Anfang.
Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Anfang. Weißt du auch schon, kennst du auch schon Paradeiser?
Nee, sollte ich, glaube ich. Was ist das?
Tomaten. Paradeiser sind Tomaten.
Kann nicht sein.
Paradeiser. Kartoffeln sind Erdäpfeln.
Erdäpfel, das haben wir auch in Franken. Ich bin ja Fränkin im südlichen Deutschland. Erdäpfel kenne ich, aber Paradeiser, das verwendet ihr aber nicht wirklich, oder?
Natürlich.
Okay, wild.
Doch. dein feministisches Engagement ist ja sehr breit, sage ich jetzt mal. Und in deinem neuen Buch Empathie und Widerstand schreibst du ja auch ein paar so Stationen, die du gegangen bist. Und ich würde gerne so ein paar Sachen mit dir besprechen. Das eine ist die Bildkampagne. Was hast du denn da gemacht? Magst du das mal kurz erklären, was da passiert ist und warum?
Ja, richtig gern. Das war jetzt im Oktober vor 10 Jahren. Ich war damals noch Studentin und in Großbritannien. Ich habe da 2 einjährige Master gemacht. Irgendwie so, ich weiß nicht, viele meiner ich glaube, vor allem britische Freunde, die haben immer viel drüber gelacht, so die Deutsche, die eigentlich daran gewöhnt ist, einen 2-jährigen Master zu machen, kommt nach England ganz entsetzt, dass die Master nur 1 Jahr sind, macht dann gleich 2, so ungefähr war das. Und während meines ersten Masterstudiums in London habe ich nach einem Studium in Psychologie, nach einem Bachelor in Psychologie zum ersten Mal eben mich an der Uni mit Politik befasst und internationaler Politik, Menschenrechte und so weiter und zum ersten Mal Völkerrecht, Menschenrechte, internationale Normen, alles gelernt und zum ersten Mal so richtig drüber nachgedacht, warum haben wir denn beispielsweise UN Women, aber nicht UN Men, weil alle Menschenrechte nach Männern ausgelegt sind. Mhm. Zum ersten Mal so richtig über Unterdrückungsmechanismen gelernt und wie Diskriminierung funktioniert in unserer Gesellschaft und daraufhin sehr schnell sehr wütend geworden und sehr wütend auch irgendwie so rückblickend irgendwie an, ja, Teil an mein Aufwachsen und irgendwie so die Bild-Zeitung war so ein fester Bestandteil immer wieder irgendwie bei der Oma, meine Oma und der ehemalige Bauernhof, der ist neben meinem Elternhaus, lag eigentlich immer so auf dem Küchentisch, auch die Bild-Zeitung und diese Sexualisierung von Frauenkörpern vorne auf der Titelseite, vorne drauf und ich wusste, dass als junges Mädchen mich das einfach, also total beeinträchtigt, also wirklich belastet hat, das so zu sehen. Also neben meinem Zwillingsbruder, ich habe einen Zwillingsbruder, irgendwie an diesem Tisch zu sitzen und als kleines Mädchen, klar konnte ich das damals nicht artikulieren, aber als kleines Mädchen irgendwie vermittelt zu bekommen, dass mein Zwillingsbruder, der mit mir aufwächst, irgendwie eine ganz andere Stellung in der Gesellschaft hat oder haben wird als Erwachsene, als diese erwachsene Frau, die sexualisiert auf der Titelseite neben vielen angezogenen Männern, die viele spannende Sachen machen. Und bei einem Heimatbesuch dann während des Studiums von London dann irgendwann nach in die fränkische Heimat gekommen, lag diese Bild-Zeitung beim Bezahlen an der Tankstelle vor mir und auf der Titelseite wurde dazu aufgerufen, den schönsten TV-Busen zu wählen. Und es waren nur die Ausschnitte von, also die Dekolletés von sehr berühmten und erfolgreichen Frauen abgebildet. Und ich war so wütend aufgrund dieser Degradierung dieser ambitionierten, erfolgreichen, tollen Frauen und damit aller Frauen, sodass ich erst einen Brief irgendwie, einen offenen Brief an Kai Diekmann irgendwie formuliert habe, den dann mit irgendwie Unterstützung von anderen irgendwie auch weiterentwickelt und Forderungen dann abgeleitet und dann mir selbst eine Webseite gebastelt. Ich bin dann irgendwie, es war die Anfangszeiten dann meines zweiten Masterstudiums und war dann weiterhin in England und habe in den ersten Studietagen nachts so eine Webseite zusammengebastelt, gegoogelt so how to build a website und das dann gemacht und den Text drauf und dann kam ziemlich schnell change.org damals auf mich zu, weil die gerade in Berlin ihr Deutschlandbüro angefangen hatten aufzubauen und mein Vorgehen gegen die Bild-Zeitung, diese Forderung, endlich damit aufzuhören, mit diesem Sexismus in dieser Zeitung und der Sexualisierung und Degradierung von Frauen, wurde dann zur ersten großen Kampagne dann auch bei change.org. Und das war das erste Mal, dass irgendwie meine gesellschaftspolitischen Forderungen in Medien diskutiert wurden, dass ich Interviews gab, auf Bühnen sprach und dann ja neben dem Studium eben ein ehrenamtliches Team aufgebaut und über Jahre geleitet habe. Und genau, das war mein Engagement gegen die Bild-Zeitung.
Für alle, die jetzt aus Österreich zuhören, die Bild-Zeitung ist, ich glaube, die größte Zeitung Europas sogar, stimmt das?
Damals auf jeden Fall, ganz die aktuellen Zahlen weiß ich nicht, sehr wahrscheinlich, ja.
Aber auf jeden Fall das größte Boulevardmedium in Deutschland und es ist ein bisschen vergleichbar mit der österreichischen Kronenzeitung. Das ist auch so eine große Boulevardzeitung, die es hier gibt. Und die hatten auch, also ich weiß nicht, ob sie das immer noch haben. Ich habe das schon so lange nicht mehr reingeschaut, aber die Kronenzeitung ist auch so quasi das österreichische Äquivalent dazu. Und die hatten auch immer so eine, ich glaube, auf der 5. Seite immer ein Nacktbild von einer Frau. Mhm. Oder so halbnackt halt, ne? Also so mit Bikini oder sowas. Ne? Mhm. Also das gibt es in Österreich auch. Du hast schon gesagt, jetzt in deiner Antwort, Menschenrechte sind nach Männern ausgerichtet. Und ich würde gerne das nochmal aufgreifen und dich fragen, was du damit meinst.
Damit meine ich, dass also als die Universal Declaration of Human Rights und das ganze internationale System an so die Anfänge irgendwie des Völkerrechts nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Gründung der Vereinten Nationen und eben dieser universellen Erklärung der Menschenrechte, als das alles niedergeschrieben wurde und dieses System irgendwie aufgebaut wurde, hat man sich an Männern orientiert. Wie also, und das ist ja nichts Neues. Also jegliche Form von einem Versuch von einer Gesetzgebung oder Norm und Recht zu schaffen, wird ja sehr stark von denen beeinflusst, die das erstellen und erschaffen. Und so ist auch irgendwie Rechtsauslegung und Rechtsprechung, da könnten wir auch eine ganze Folge füllen, wie die einen sehr starken Bias Männern gegenüber hat und beispielsweise kaum männliche Gewalt gegen Frauen oder Gerechtigkeit dafür bringt, den betroffenen Frauen gegenüber. Und so ist das im Völkerrecht genauso. Also Völkerrecht ist erstmal das Recht, um das Verhalten sozusagen zwischen Staaten, staatlichen Entitäten oder internationalen Organisationen zu regeln. Und diejenigen, die diese Staaten oder Organisationen führen und leiten, sind auch diejenigen, die historisch eben dieses Recht gemacht und ausgelegt haben. Und so hat es eben auch genau diesen Bias. Und glücklicherweise ist festgeschrieben, that men and women shall be equal. Und gleichzeitig ist es total spannend, so die Geschichte von feministischem Aktivismus bei den Vereinten Nationen nachzulesen, was für ein Kampf das eben auch damals war. Und es waren unter anderem auch ganz tolle Feministinnen aus Lateinamerika und der Karibik, die das sicherstellen konnten. Aber es war nie gegeben, es war immer ein Kampf. Und der Standard, ob das jetzt irgendwie im Völkerrecht, in nationaler Rechtsprechung, in der Medizin oder beim Airbag-Testen, wo auch immer, ist immer der Mann und immer die Bedürfnisse des Mannes. Und so ist das eben auch bei den Menschenrechten. Mhm. Es gab über die Jahrzehnte wichtige Korrekturen. So beispielsweise gibt es ja eine UN-Unterorganisation wie UN Women, die alleine dafür da ist, um dazu beizutragen, weltweit Gleichberechtigung zu fördern, die Rechte von Frauen. Es ist die UN-Unterorganisation, die am schlechtesten finanziert ist.
Spannend.
Ja, typisch auch. Ne? Ja. Und auch in den 70er Jahren beispielsweise gab es bei den Vereinten Nationen und oder sagen wir mal so, Druck auf die Vereinten Nationen, viel Aktivismus und aber auch aus den Vereinten Nationen heraus viele wichtige Ereignisse, wie das die International Decade for Women und die großen, drei großen Frauenrechtskonferenzen, in denen damals in den 70er Jahren angefangen und unter anderem in Mexiko-Stadt und in Kopenhagen und dann in den 90ern in Peking. Und also diese wichtigen Meilensteine gab es alle und dann darüber hinaus. Und dann gab es im Jahr 2000 beim Sicherheitsrat der Vereinten Nationen als, ja, historisch gesehen, auch wenn schwer natürlich irgendwie die Wirklichkeit eingeschränkt aufgrund möglicher Veto-Blockaden, aber dennoch das eigentlich wichtigste Instrument für Frieden und Sicherheit international, gab es die Frauenfrieden- und Sicherheitsagenda, eine Resolution dazu. Und was wiederum dann der Grundstein irgendwie für feministische Außenpolitik wurde, die, wenn wir irgendwie zurückblicken, und das schreibe ich auch in meinem ersten Buch, über das es jetzt gerade nicht geht, aber vielleicht kurzer Exkurs, schreibe ich die ganze Geschichte eben dieser feministischen Außenpolitik auf und argumentiere, dass die über 100 Jahre alt ist und mit einer sehr, sehr wichtigen Frauenfriedenskonferenz 1915 während des Ersten Weltkrieges eben begann. Und also es gab immer, also was ich sagen möchte, ist, es gab immer diesen wichtigen feministischen Aktivismus auf die Institutionen, genauso bei den Vereinten Nationen, genauso im Völkerrecht, genauso bei den Menschenrechten. Aber es war eben, musste immer auch ein Aktivismus sein, weil inhärent beim Schaffen dieser Institutionen und Strukturen war der Standard immer der Mann und dessen Bedürfnisse.
Mm. Nun hast du ja auch eine sehr wichtige Institution geschaffen mit dem Center for Feminist Foreign Policy. Magst du da mal kurz erklären, wie es dazu kam, beziehungsweise auch vielleicht mal erklären, was denn genau gemeint ist mit feministischer Außenpolitik? Weil das vielleicht echt ein Politikfeld ist, das viele Menschen nicht so wirklich in Zusammenhang denken würden mit Feminismus. Ne? Also wenn es um Feminismus geht, denken wir oft so an so innenpolitische, gesellschaftspolitische Fragestellungen, ne? Und nicht über Außenpolitik nach.
Ja,
und, total. Genau, wo ist da der Zusammenhang oder genau?
Also wie es dazu kam, ich hatte nach dem Studium, hatte die ganz tolle Möglichkeit, trotz Arbeiterhintergrund dann in London und Oxford zu studieren mit Stipendien und bin von dort dann ja ziemlich schnell in die internationale Politikarbeit hineingegangen. Zuerst 2016 hatte ich kurz, ein paar Monate lang für eine feministische Organisation in Kolumbien gearbeitet, zu der Zeit des Friedensvertrages oder des Referendums und Abstimmung zu einem Friedensvertrag zwischen der kolumbianischen Regierung und der Guerilla FARC. Danach bin ich zu den Vereinten Nationen nach New York, zu UNDP, dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, und nach ein paar Monaten dann auch nach Myanmar, nach Yangon. Ich habe da 2017 das Jahr gearbeitet. Das war zum Höhepunkt des Genozids des burmesischen Militärs gegenüber der Minderheit, der muslimischen Minderheit der Rohingya. Und in die Erfahrungen, die ich in diesen so ersten sehr wichtigen Arbeitsstationen machen konnte und wo ich davor noch irgendwie davon ausging, dass ich versuche, auch hier eine Karriere irgendwie aufzubauen, bei den Vereinten Nationen, bei den Vereinten Nationen oder einer NGO wie in Kolumbien, Sisma Mujer, hat sich dann doch irgendwann schnell geändert, weil ich immer mehr stärker den Wunsch verspürte, feministisches Denken noch viel mehr in Außen- und Sicherheitspolitik hineinzubekommen. Und da ist kaum Organisationen dazu gab, wo ich mich hätte bewerben können und versuchen, Teil davon werden zu können, eben dann dann selbst gegründet. Also es war jetzt nicht so schnell entschieden und so einfach gemacht, wie ich das gerade erzählt habe, aber doch mit tollen, wichtigen Impulsen, wie auch meiner ganz großartigen Mentorin und Freundin Cilla Elworthy. Cilla ist knapp 50 Jahre oder ein bisschen mehr älter als ich, dreimal für den Friedensnobelpreis nominiert, hat etliche großartige Organisationen über die Jahrzehnte aufgebaut, irgendwie während zum Höhepunkt im Kalten Krieg irgendwie in Großbritannien eine Organisation zur nuklearen Abrüstung und lauter so wirklich wahnsinnig krasse Sachen. Und mit Input von Menschen wie von ihr dann dazu gekommen, selbst zu gründen. Und aus dem Wunsch eben heraus, eigene Strukturen zu schaffen, weil die Strukturen, die wir eben so viele haben, oft einfach nicht funktionieren aus einer feministischen, einfach aus einer, weiß ich nicht, empathischen Perspektive am Anfang, aus einer Perspektive, wo die Bedürfnisse aller Menschen zählen. Und dann, ja, aufgebaut. Es ist eine gemeinnützige GmbH. Das bedeutet, dass wir wie ein Unternehmen funktionieren und aber keine Gewinne machen können und dürfen, und auch eben Projektgelder aus öffentlicher Hand zum Beispiel uns darum irgendwie Fundraising in dem Bereich machen können, und aber eben nicht nur, und wir sind eben ein Team mit sehr, sehr internationales Team, haben über die Jahre ganz unterschiedliche Arbeit gemacht, habe alles in den Bereichen Peace and Security, Frieden und Sicherheit und dann ganz viel Abrüstung und Demilitarisierungsarbeit auch. Zum Beispiel aktuell setzen wir ein größeres Projekt um zur Unterstützung von Opfern von Nukleartests als so einen Schritt hin zu hoffentlich mehr nuklearer Abrüstung, weil beim Thema nukleare Abrüstung sind wir so himmelweit entfernt von irgendwie einer sicheren Welt. Und da muss dann überlegt werden, was sind die so die kleinen inkrementellen Schritte, sodass es dann größere Narrativverschiebungen irgendwie über die Zeit gibt. Oder ganz viel natürlich zu Frauenrechtsarbeit. Wir arbeiten mit einem anderen Projekt mit einer ganz tollen Gruppe an Frauenrechtsverteidigerinnen aus Kenia und aus Belarus und aus Russland, aus Argentinien, Brasilien und noch ein paar anderen, wirklich eine großartige Gruppe zusammen, um von ihnen zu lernen, wie sie über die Jahre erfolgreich gegen diese Strongmen oder diese neofaschistischen und autoritären Tendenzen erfolgreich aufgestanden sind und was wir davon lernen können und wie wir deren Kampf auch unterstützen können. So, das ist so ein kleiner Einblick.
Und es ist auch schon ein kleiner Einblick darin, was feministische Außenpolitik bedeuten kann. Es ist ja, soweit ich das verstanden habe, auch etwas, was sehr eng verbunden ist mit Friedenspolitik oder mit friedenspolitischen Bestrebungen. Warum ist denn das so eng verknüpft, also feministische Außenpolitik und das Streben nach Frieden? Wo ist denn der Kontext?
Das muss ich dir zwar auf keinen Fall erklären, aber vielleicht für die ein oder anderen interessierten ZuhörerInnen, die doch nicht so im Thema drin sind, also Feminismus an sich bedeutet ja so ganz grob gesagt, dass das Ende von patriarchalen Strukturen und damit Ende von Gewaltstrukturen, also patriarchale Strukturen bedeutet erstmal so die Allgegenwärtigkeit und Straflosigkeit und Normalisierung von männlicher Gewalt. Das, was wir überall in unserer Gesellschaft sehen. Und feministische Politik, dann ob jetzt Außen- oder Innenpolitik, zielt darauf ab, diese Gesellschaften friedlicher zu gestalten und Gesellschaften so zu gestalten, dass es diese Allgegenwärtigkeit der männlichen Gewalt nicht mehr gibt, dass es Unterdrückungsformen, Strukturen nicht mehr gibt. Und das übersetzt sich ganz konkret darin, dass auch auf internationaler Ebene eben Kriege und Konflikte nicht mehr als Normalität gesehen werden. Also am Ende ist ein Krieg oder ein Angriffskrieg, ein Krieg, Konflikte eine Verlängerung dieser Allgegenwärtigkeit von männlicher Gewalt. Und weshalb feministische Außenpolitik darauf abzielt, diese Gewaltstrukturen eben auch zwischen Nationen zu beenden. Und es gibt ganz beachtliche Forschung, wie beispielsweise von Valerie Hudson, das ist eine US-amerikanische Professorin, die den größten Datensatz zum Zustand von Frauen und deren Rechte und Unversehrtheit weltweit zusammengetragen hat, das Women's Stats Project. Und sie konnte zeigen, durch wissenschaftliche Berechnungen, dass der signifikanteste Faktor dahingehend, ob ein Land innerhalb von Staatsgrenzen oder gegenüber anderen Ländern gewaltbereit ist, das Niveau an Gleichberechtigung innerhalb von Staaten ist. So einfacher gesagt, dass je patriarchaler wir es dulden oder je patriarchaler ein Staat und deren Führungsriege gegenüber anderen eben Menschen ist, je patriarchaler, je mehr Gewalt du in Wien, ich in Berlin, wo auch immer wir im Alltag spüren, umso wahrscheinlicher ist, dass das eben dieser Staat nicht nur nach innen unterdrückt und Frauen irgendwie gegenüber und anderen politischen Minderheiten Gewalt ausübt, sondern auch eher mit gegen andere Länder in den Krieg zieht.
Wenn du von männlicher Gewalt und der Straflosigkeit von männlicher Gewalt sprichst, muss ich natürlich jetzt auch noch ansprechen auf die Nein heißt Nein-Kampagne, an der du ja auch teilhattest, beziehungsweise die auch mit gestartet hast. Worum ging es denn da?
Darum ging es um wieder einen anderen, irgendwie hässlichen Fleck in der deutschen Rechtsgeschichte. Ich kenne mich nicht so gut aus, vielleicht kannst du mir gleich noch ein bisschen mehr über Österreich erzählen, aber in Deutschland, beispielsweise um ein paar Zahlen nur zu nennen, in Deutschland können irgendwie Frauen erst seit den 60er Jahren ihr eigenes Konto haben, in Deutschland ist es erst seit 1997 illegal, Frauen in der Ehe zu vergewaltigen. Und im Jahr 2016, das ist noch nicht lange her, oder bis ins Jahr 2016 zählte das Nein rechtlich im Falle von Vergewaltigung nicht. Das heißt, es wurde bis 2016, bis Mitte 2016 ungefähr, bezüglich der juristischen Entscheidungen, ob eine Vergewaltigung stattgefunden hat, immer noch darauf geguckt, ob denn das Opfer war in der Bringschuld, das Opfer sich körperlich gegen den Peiniger gewehrt hat. Und konnte das Opfer das nicht nachweisen, lag keine Vergewaltigung vor. Und mit der Nein heißt Nein-Kampagne, die wir damals erfolgreich führten, haben wir eben gefordert, dass das Nein ausreichen muss. Wenn kein Konsens, keine Zustimmung, wenn es sie nicht gibt, dann beim Sexualakt, dann liegt eine Vergewaltigung vor. Das wurde 2016 so geändert. Das bedeutet nicht, dass es in der Realität genauso mal umgesetzt wird. Ganz im Gegenteil, auch in Deutschland ist die Verurteilungsrate bei Vergewaltigung, also bei Vergewaltigern, in über 90% der Fällen Männern, bei um die 1%. Und es war in jedem Fall ein wichtiger Schritt, nicht ausreichend, aber ein wichtiger Schritt. Genau.
Ja, in Österreich gibt es auch diese Nein-heißt-Nein-Regel. Und da ist es halt so, also nicht nur in Österreich, aber auch ganz in der ganzen EU ist es ja so, dass wir irgendwie schon lange ein Ja-heißt-Ja-Prinzip wollen. Also dass es nicht so ist, dass es nur dann eine Vergewaltigung ist, wenn das Opfer Nein sagt, sondern auch, wenn das Opfer einfach nicht Ja sagt.
Ja, ja, ganz genau. Und, ja. Und zum Beispiel wann ja im Januar im letzten Jahr, genau dazu, was du gerade angesprochen hast, im Januar letzten Jahres hat der damalige deutsche Justizminister Heiko Buschmann unter anderem mit seinem französischen Kollegen, aber auch mit anderen auf EU-Ebene sich dagegen gestellt, dass es beim ersten vollumfänglichen, irgendwie bei der ersten vollumfänglichen Gesetzesinitiative in Bezug auf Schutz von Frauen vor Gewalt, dass das eben keine Ja heißt Ja, oder nee, sagen wir so, dass es keine konsensbasierte Regelung bei Vergewaltigung in der EU gibt. Also die haben sich gegen die Harmonisierung des Straftatbestandes bei Vergewaltigung in der EU eingesetzt, hin zu Konsens. Und ich habe damals auch eine größere Kampagne dazu gemacht, über 150 prominente Frauen da irgendwie auch dazu gebracht, sich dagegen zu stellen. Wir haben richtig viel Lärm dazu gemacht. Und trotzdem, es war so ein perfektes Beispiel für, ja, ich würde sagen, ja auch patriarchale Staatsgewalt. Diese Entscheidung auf höchster politischer Ebene, sich dagegen zu stellen, dass wir irgendwie dahingehend näher kommen, dass männliche Gewalt gegen Frauen sanktioniert wird.
Und dann muss man auch dazu sagen, dass innerhalb der EU es ja ganz viele unterschiedliche Regelungen gibt und es tatsächlich ja noch einige Länder gibt, wo tatsächlich auch ein körperlicher Widerstand des Opfers nachgewiesen werden muss vom Opfer. Also diese Regelung gibt es ja auch noch in einigen Ländern, was diese EU-weite Regelung oder diese EU-weite Definition von Vergewaltigung noch notwendiger machen würde tatsächlich. Ja.
Ganz genau.
Ich würde gerne noch genau zu deinem neuen Buch sprechen, Empathie und Widerstand. Und gleich mal so die Begriffe klären, die auf dem Cover draufstehen. Was meinst du denn mit Empathie? Du schreibst in deinem Buch auch, es gibt verschiedene Formen von Empathie.
Empathie erstmal so als die, genau, also es gibt irgendwie drei unterschiedliche Formen und kognitiv und emotional, will ich gar nicht unbedingt so genau drauf eingehen, sondern Empathie erstmal als irgendwie die Fähigkeit und auch Bereitschaft, sich in andere hineinzuversetzen und deren Gefühlslage zu verstehen und zu sehen, so vielleicht.
Und inwiefern hängt das zusammen mit Widerstand? Also warum Empathie und Widerstand? Wie hängen Empathie und Widerstand zusammen? Und was meinst du mit Widerstand in diesem Zusammenhang?
Ich möchte vielleicht so antworten. Das Buch ist entstanden aus einem irgendwie längeren Prozess, Dialogprozess mit mir selbst, inwiefern gesellschaftlicher Wandel funktionieren kann und inwiefern oder wie man weiß, wie man für sich eine Haltung irgendwie aufbauen, generieren kann oder zu einer Haltung finden kann. Das auch irgendwie als Reaktion darauf, dass ich tatsächlich sehr oft das immer wieder gefragt werde, hey Christina, wie kommst du zu deiner Haltung oder woher weißt du für dich, was richtig und was falsch ist, woher weißt du für dich, wofür du dich einsetzen möchtest? Und das war immer eine gute Frage, auf die ich irgendwie oft nicht so eine gute Antwort hatte. Und dann habe ich mich irgendwann mal auf den Hosenboden gesetzt und ein bisschen mehr darüber nachgedacht. Und das Ergebnis ist eben dieses Buch. Ich bin für mich zu dem Ergebnis gekommen, dass also erstmal Empathie als so Hauptzutat dahingehend die Bedürfnisse auch von anderen Menschen als legitim anzuerkennen. Also wir haben gerade ja schon darüber gesprochen, dass irgendwie beim Aufbau von Strukturen, gesellschaftliche Strukturen oder irgendwie Rechtsprechung, was auch immer, es diesen krassen Bias hin zu dem Standard von Männern gibt, also der sogenannte Androzentrismus. Und wenn wir aber anfangen, die Bedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse von Frauen, Sicherheitsbedürfnisse von Flüchtlingen, Sicherheitsbedürfnisse von Menschen mit Behinderung, von anderen auch ernst zu nehmen, dann, weiß ich nicht, dann würden wir wahrscheinlich nicht mehr irgendwie in Berlin an einem Ort wohnen, wo die meisten Aufzüge bei U-Bahn-Stationen nicht funktionieren. Also so um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen. Mhm. Und also Empathie ist ein wirklich so ein Haupt-, so ein Kernzutat dahingehend, dass wir eine Gesellschaft aufbauen können, die für alle funktioniert und wo sich alle sicher fühlen können und hoffentlich irgendwann in Frieden leben. Für mich dann kam aber ziemlich schnell die Erkenntnis, dass das nicht alles sein kann, weil Empathie, also einseitige Empathie, eben auch sehr viele negative Seiten hat. In dem Moment, wo ich mir keine Mühe gebe, zu gucken, dass wirklich irgendwie am besten alle involvierten Seiten und Perspektiven irgendwie Raum bekommen und ich einseitige Empathie für eine Gruppe an Menschen verspüre, lässt sich dadurch intellektuell sehr schnell auch Hass und Gewalt gegenüber anderen Menschengruppen rechtfertigen. Mhm. Und das passiert in extremen Auswirkungen sehr, sehr, sehr oft. Also in der Extreme ist einseitige Empathie beispielsweise Terrorismus. Mhm. In der Extreme ist einseitige Empathie die Legitimierung von Unterdrückung. Oder Einschränkung von Meinungsfreiheit, was auch immer. Mhm. Weshalb ich für mich in dem Buch auch rote Linien definiert habe, wie, weiß nicht, die Überschreitung von Menschenwürde oder die Verletzung von Menschenrechten. Dass an dem Punkt, wo das stattfindet, denke ich, müssen wir in Widerstand gegen eben genau diese Ungerechtigkeit gehen. Und dieses Zusammenspiel, so ich beschreibe das als wie so ein Tanz, dieser Tanz zwischen Empathie und Widerstand und diese übers Parkett schweben und manchmal mit sicherem Schritt und manchmal ein bisschen unsicher und nicht ganz genau wissen, in welche Richtung geht es gerade, aber irgendwie hineinfühlen und hineingucken und scharf analysieren, kann hoffentlich auf jeden Fall bei mir dazu beitragen, eine Haltung zu entwickeln, wofür ich stehe und was ich nicht akzeptieren möchte.
Ein großes Prinzip, über das du in deinem Buch schreibst, ist Universalismus. Was verstehst du darunter? Warum ist er wichtig?
Universalismus, das als das Anerkennen der Menschenwürde und der Menschenrechte bei allen Menschen. Mhm. Das irgendwie so als Kernaussage. Und in meinem irgendwie Universalismus-Verständnis bin ich auch gut geprägt von klugen Vordenkern wie irgendwie Omri Böhm, dem deutsch-israelischen Philosophen, der ein ganzes Buch darüber geschrieben hat. Radikaler Universalismus heißt das. Und der sich ausspricht gegen jegliche Form von so Stammesdenken oder zu starkem Identitätsdenken. Mm. Und eben sagt, auch eine Susan Neiman, die beide eben sagen, so ein Kerngrundsatz, historisch gesehen von linken Denken, vom progressiven Denken, ist die Anerkennung der Menschenrechte wirklich für alle Menschen und dass Menschenrechte und Menschenwürde über Identität beispielsweise stehen. Mhm. Und das finde ich einen so, so wichtigen Ansatz oder auch eine Haltung am Ende, eben zu sagen, wir machen nicht mit bei jeglichen Formen von Stammesdenken, wo es dieses In-Group, Out-Group Aufteilung, diese Binarität gibt, sondern meine Haltung ist so, dass ich versuche in meinem Agieren Rechte, Menschenrechte allen irgendwie zuzustehen. zustehen zu lassen, so besser ausgedrückt.
Ja. Du schreibst ja auch, dass dieser Universalismus, den du als Grundprinzip linken Denkens und Handelns verstehst, auch vielen Linken tatsächlich abhanden gekommen ist. Woran machst du das fest?
Ja, total. In dem Moment, und nochmal kurz, vielleicht Schwenker wieder zurück von Susan Neiman, die das in ihrem Buch Links ist nicht woke so gut zusammengefasst hat, der, vielleicht wenn manche vom Titel abgeschreckt sind, der Titel, finde ich, wird nicht dem gerecht, wie klug das Buch ist, weil man denken könnte, es wäre irgendwie eine sehr flache Antagonismus gegenüber sogenannten Woken, was ja sehr stark von Rechten bedient wird, weshalb der Titel leider, ja, man vielleicht hätte einen anderen wählen können, aber in ihrer sehr klugen Abhandlung gegenüber den historischen Kernüberzeugungen vom Linkssein, ne? Wir haben gerade vom Universalismus gesprochen, dann eben auch der Glaube an den Fortschritt, dass es eben besser werden kann, wenn man sich einsetzt, und als dritte Gerechtigkeit über Macht. So die drei Kernbereiche argumentiert sie. Das ist auch zunehmend meine Erfahrung in meinem politisch-aktivistischen Handeln. Kommt in manchen Bereichen von, nicht von linken oder progressiven Gruppen ihnen immer mehr abhanden, in dem Sinne, dass sie sich damit auch oder als Folge immer mehr rechten Denken, eben Stammesdenken, typisch rechtshistorisch gesehen, eben anpassen. Und wenn wir eben nicht mehr beispielsweise bereit sind, gleichzeitig anzuerkennen, dass es Gewalt und auch Leid auf beiden Seiten von einer kriegerischen Auseinandersetzung geben kann, in dem Moment, wo wir in Fußballspielmentalität verfallen, wenn wir über Krieg sprechen, ich glaube, in so Momenten hat dann eben auch Propaganda am Ende gewonnen, wenn wir ZivilistInnen, Betroffene von extremer Gewalt, gleichsetzen mit deren Regierungen und nicht mehr bereit sind, genauer hinzugucken.
Warum ist es denn wichtig, wofür wir uns warum ist es denn nicht nur wichtig, wofür wir uns einsetzen, sondern auch wie?
Weil, auch was eine schöne Frage und was eine wichtige Frage. Schade, habe ich, glaube ich, gar nicht, überlege ich gerade, ob ich das gut ausgeführt habe in meinem Buch, aber es ist so eine wichtige Frage und auch eine, mit der ich mich vor allem in den letzten Monaten sehr viel befasst habe. Vielleicht als erste Idee, irgendwo im Buch zitiere ich, also viele kluge Frauen, es werden sehr viele kluge Frauen dargestellt, zitiert und porträtiert, und auch an einer Stelle Ruth Bader Ginsburg, die ehemalige Richterin des obersten Gerichts der USA, der Vereinigten Staaten, die eben sagt, fight for what is important to you, but do so in a way that others want to follow you. Also nicht wortwörtlich, aber so ungefähr. Also kämpfe, aber kämpfe so, dass andere sich dir anschließen wollen. Und in dem Moment, wo, wie man es auch immer nennen möchte, ob Aktivismus, Einsatz für eine gerechtere Welt, was auch immer, das Aktivwerden so gestaltet wird, dass man Menschen, die einem eigentlich wohlgesonnen sind und eigentlich in demselben, irgendwie in derselben Leine mit einem ziehen und für dasselbe Ziel kämpfen, irgendwie ausgrenzt oder sich gegen sie stellt, dann macht man sehr viel falsch. Und ich habe über die vielen Jahre, wo ich aktivistisch gearbeitet habe, immer wieder auch Situationen gehabt im feministisch-aktivistischen Bereich, wo Gruppen, wo ich gesehen habe, wie Gruppen oder andere Frauen ausgeschlossen wurden, weil sie nicht alles in den Augen von manchen sogenannten MeinungsführerInnen nicht alles perfekt gemacht haben. Und ich habe sehr viele Nachrichten in meinem Instagram-DMs, wo vor allem junge Frauen mir schreiben und sagen, Christina, ich würde mich irgendwie gern mehr einsetzen, ich habe total Angst vor anderen Linken und Feministinnen, dass ich das nicht perfekt mache und dann völlig runtergemacht werde. Und es ist schon, ich finde es krass und wirklich ein ganz großes Problem, wenn der irgendwie sogenannte nicht perfekter Feminismus, was auch immer perfekter Feminismus sein soll, aber nicht perfekter Feminismus mehr zum Aufreger wird als beispielsweise die allgegenwärtige männliche Gewalt, für die wir uns eigentlich oder gegen die wir uns doch eigentlich gemeinsam einsetzen. Also es ist dieser Grat zwischen auf jeden Fall und immer kritikfähig bleiben, weil nur konstruktive Kritik uns ja als irgendwie Gemeinschaft und Gesellschaft weiterbringen kann und gleichzeitig wohlwollend bleiben. Also sagen, ich schätze total, was du machst und was du vorhast, und gleichzeitig können wir uns nochmal ein paar Punkte angucken. Also dieses Ja und, darüber schreibe ich in dem Buch auch. Also nicht immer gleich sagen, ja, aber du machst alles falsch, weil du irgendwie nicht, weiß ich nicht, gegendert hast und dann hast du das nicht mitgedacht und überhaupt, sondern sagen, ich finde es super, komm, ich reiche dir meine Hand und gleichzeitig können wir noch ein paar Sachen besser machen.
Ja, das ist, ich halte das auch für ein riesiges Problem, gerade in linken feministischen Kreisen, dass oft die Angst vor anderen Linken größer ist als die Angst vor zum Beispiel Rechten. Absolut. Und es ist auch was, was ich eigentlich, es ist eine Angst, die ich gar nicht mehr nehmen kann, weil ich tatsächlich auch die schlimmsten Erfahrungen mit Gewalt im Netz mit anderen Linken gemacht habe tatsächlich.
Ja, ich auch.
Weswegen ich es immer erstaunlich finde, wenn im öffentlichen Diskurs über rechte Gewalt im Netz gesprochen wird, die ja auch stattfindet. Ich will das überhaupt nicht absprechen, so, ne? Und habe ich auch schon abgekriegt natürlich. Aber so die schlimmsten Kampagnen gegen mich sind alle eigentlich von links gekommen.
Ja, ist auch meine Erfahrung. Und und das ist so krass. Ja. Und ich weiß, was das mit mir macht und gemacht hat. Ich weiß, was andere Frauen zu mir gesagt haben, die gesehen haben, was mit mir gemacht wurde, nämlich, Christina, ich habe gesehen, was dir angetan wurde von links, weshalb ich entschlossen habe, mich nicht mehr öffentlich zu äußern. Mhm. Oder vor kurzem, ich habe zum Frauentag jetzt im März eine Festrede in Hamburg gehalten, bei der Landesregierung sozusagen. Und danach bei dem Empfang, ein ganz großartiger Empfang mit ganz, ganz großartigen Menschen und vor allem Frauen. Und zwei Frauen kamen auf mich zu und beide haben gesagt, Mensch, Christina, es tut uns so leid, wir haben gesehen, was dir in den letzten Monaten irgendwie angetan wurde. Und wir wollten, an dem Tag, bevor wir es gesehen hatten, haben wir unsere Strategie, eine von den beiden hat, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die Behörde hieß, aber auf jeden Fall zu Antisemitismus gearbeitet und die wollten eigentlich genau an dem Punkt ihre eigene LinkedIn-Präsenz sozusagen starten und haben eine Strategie dazu aufgeschrieben und sie hat zu mir gesagt, wir haben gesehen, was dir angetan wurde, weshalb wir uns entschieden haben, nicht öffentlich Kommunikationsarbeit zu machen. Und das ist mir so oft inzwischen passiert, dass die Gewalt, die mir angetan wird, kommunikativ im öffentlichen Raum, digitale Gewalt, als Abschreckung dafür dient, dass andere Frauen sich nicht öffentlich aussprechen.
Das kenne ich auch, das ist mir auch schon oft gesagt worden, dass Frauen sich auch aus feministischem Engagement zurückziehen oder es sich erst gar nicht trauen, den Mund aufzumachen oder sich feministisch zu engagieren, weil sie sehen, sozusagen, wie mit anderen Frauen im öffentlichen Raum umgegangen wird, eben nicht nur von Rechten, sondern eben von anderen Linken, die sich halt dann massiv auch an Frauen abarbeiten, weil sie ihrer Meinung nach in irgendeinem Punkt irgendwas nicht perfekt gemacht haben. So.
Ganz genau so. Ja. Und an dieser Stelle ein kleines Shoutout an Veronika Kracher, wer sie noch nicht kennt, möge gerne ihre Arbeit. Aktuell glaube ich, vor allem auf Instagram, bald glaube ich, kommt ein Buch zu misogyner Gewalt, vor allem auch gegenüber linken Frauen, misogyner Hetzkampagnen, möge sich die angucken.
Warum geht denn Empathie im digitalen Raum so oft verloren, glaubst du?
Vor kurzem habe ich was gelesen, weil ich habe die Frage stelle ich mir schon sehr lange. Und vor kurzem habe ich was gelesen, was das irgendwie in ein, zwei Sätzen sehr gut auf den Punkt für mich brachte. Und zwar in dem Buch Streiten von Svenja Flaßpöhler, einer deutschen Philosophin, schreibt sie darüber, dass oh Gott, jetzt wird's. Moment. Sie zitiert einen anderen Philosophen. Und jetzt ist es kurz peinlich, weil ich kurz seinen Namen vergessen habe. Macht aber nichts. Nachzulesen bei Svenja Flaßpöhler in Streiten. Sie zitiert einen anderen Philosophen.
Es ist in Ordnung, Männernamen zu vergessen. Die heißen alle so gleich.
Ja, oder so. Und sie zitiert ihn, der gesagt hat, dass so nach dem Motto: Bei einem physischen Angriff verhindert das Antlitz des Gegenübers oft noch, dass wirklich dann irgendwie gemordet wird oder schlimmste Gewalt ausgeübt wird, weil dieses Angesicht zu Angesicht eben da ist. Und die Philosophin schreibt dann im nächsten Satz, dass sie glaubt, dass genau deswegen soziale Netzwerke so beliebt sind, weil es dieses Antlitz da nicht gibt. Es gibt kein Face-to-Face, bevor du jemanden so richtig, richtig fertig machst und zerstörst. Das gibt es nicht. Und dadurch fällt die Gewalt leichter. Und das ergibt sehr viel Sinn für mich.
Es ist, ja, und was auch nicht sichtbar ist, ist eben, was dann mit der, was die Gewalt dann anrichtet. Ne? Das ist auch was, was, glaube ich, viele Menschen gar nicht nachvollziehen können, die das noch nie erlebt haben. Also das ist auch meine Erfahrung, dass das nicht verstanden wird, wie, welche argen gesundheitlichen Folgen das nach sich zieht, wie das traumatisieren kann und dass, es, dass die Auswirkungen nicht andere sind als bei anderen Formen von Gewalt tatsächlich. Ganz genau. Auf die eigene Psyche, auf den eigenen Körper, ja, ja.
Ganz genau so.
Also ich mache jetzt einen Hard Left Turn nochmal zu einem anderen Thema. Also du beschreibst ja in deinem Buch, dass die Konzepte Empathie und Widerstand auch so ein bisschen Geschlechtergrenzen entlang verlaufen. Also wie sind denn unsere Vorstellungen von Geschlecht auch mit diesen Begriffen verbunden?
Insofern, dass wir ganz schnell als Gesellschaft, als patriarchale Gesellschaft, die ohne die unbezahlte Sorge, die unbezahlte Care-Arbeit, Sorge- und Care-Arbeit von Frauen nicht funktionieren würde, dass wir das Mitfühlen, das Empathische ganz stark, also historisch auf Frauen ausgelagert haben und Frauen damit assoziieren. Und so das Kämpferische, was oft auch mit Widerstand irgendwie gleichgesetzt wird, was nicht richtig ist, aber auch gleichgesetzt wird, wie, also genau, Widerstand muss nicht kämpfen bedeuten an sich, mit dem Männlichen. Und in dem Moment, wo wir diese, auch hier wieder diese Geschlechterbinarität aufbrechen und uns gegen diese Zuschreibungen stellen, die seit Jahrtausenden, also patriarchale Gesellschaft, 4.000 bis 6.000 Jahre alt, also richtig schwerer Rucksack, mit dem, den wir irgendwie alle rumtragen, indem wir uns dann dagegen stellen und sagen, Moment, irgendwie in einer Gesellschaft, die für alle funktionieren soll, kann es gar nicht klappen, dass die Empathie und die Sorge bei den Frauen liegt und dass das Gestalten, das Widerständige, das Kämpferische bei Männern, davon abgesehen, dass diese Binarität in der Gesellschaft so gar nicht von Menschen her so nicht funktioniert. Darüber hinaus funktioniert aber auch die Zuschreibung nicht. Und wenn wir das schaffen, das aufzubrechen, können wir irgendwie alle individuell freier sein, weil es in Ordnung ist, dass wir alle irgendwie zarte und einfühlsame Seiten und gleichzeitig gestalterische und gleichzeitig irgendwie aufbegehrende Seiten haben. Irgendwie so diese ganzen Blumenstrauß, dass das Leben eigentlich bietet, irgendwie unsere Persönlichkeit danach auch irgendwie gestalten und zusammenbauen können und als Gesellschaft besser funktionieren werden.
Und du beschreibst ja auch noch, dass so dein Handwerkszeug für Empathie und Widerstand vor allem drei Dinge sind. Das eine ist Wissen, Netzwerke und dann Hoffnung. Und der Begriff der Hoffnung, das ist ja irgendwie, also das ist für mich so gerade so ein bisschen der schwierigste Begriff, weil ich es wirklich sehr schwierig finde, in Zeiten wie diesen auch noch irgendeine Hoffnung zu empfinden. Warum ist denn für dich Hoffnung so ein wichtiges politisches Instrument auch? Und wie bewahrst du dir deine Hoffnung?
Ja, also wirklich maximal herausfordernd aktuell und zu Beginn des Kapitels, unter Kapitels zur Hoffnung, zitiere ich eine Bekannte von mir, die irgendwie in den letzten zwei Jahre wahrscheinlich eher mal gesagt hat, immer dann, wenn sie keine Hoffnung mehr hat, ist sie dankbar. Also und das war irgendwie oder ist immer wieder eine schöne Brücke für mich an schwierigen Tagen. Dankbar zu sein für, klar, da können wir auf unser eigenes Leben gucken, für was wir dankbar sind, aber auch dankbar dafür zu sein für all diese Menschen, die weltweit jeden Tag und seit Jahrhunderten oder noch länger aufgestanden sind, um sich für andere einzusetzen und es dadurch geschafft haben, die Gesellschaft so doll zu gestalten und zu auch verbessern über so viele Jahre. Und mit dieser Dankbarkeit denke ich natürlich ganz besonders an feministische Akteurinnen und Akteure, die seit jetzt, weiß nicht, 200, 250 Jahren so krass dazu beigetragen haben, irgendwie Macht gerechter zu verteilen, auch wenn wir bei Weitem an keinem Ziel angekommen sind, aber so viel erreicht haben. Und, und das sind dann direkt dann, und da kommt auch dann die Hoffnung dann wieder her. Weil Ich weiß durch irgendwie, ich habe vorhin einige der tollen Frauen genannt, mit denen wir beim Center for Feminist Foreign Policy zusammenarbeiten, in Russland, in Belarus, in Argentinien, Brasilien, wo auch immer, die seit vielen Jahren so erfolgreich immer wieder gegen Gewaltstrukturen, gegen autokratisches oder Strongmen aufstehen. Und es gibt diese Menschen überall und die erzeugen jeden Tag neue Hoffnung. Und genau das Wissen um diese anderen und das Wissen auch um die und ja doch auch wieder immer eigene Wirksamkeit und Wirkmächtigkeit, das gibt mir Hoffnung, weil ich weiß, dass es möglich ist, gegen sehr schlimme Strukturen trotzdem positive Veränderungen zu bringen, auch wenn es aktuell sehr wahrscheinlich schwieriger ist, als was zumindest du und ich in unserer Lebzeit so kannten. Oder in unserer aktiven Zeit eher so.
Ja, ja. Und warum ist für dich Hoffnung was Politisches? Also du beschreibst es ja auch nicht nur als persönlichen Antrieb, sondern auch so ein bisschen als politisches Tool.
Weil ohne Hoffnung könnte ich meine politische Arbeit nicht machen. Erstmal so für mich und ich. Und ich glaube und ich weiß, dass es auch vielen anderen Menschen so geht. Also dass die Hoffnung auf, und am Ende, doch ja, am Ende ist es ja auch die so diese historische, sind wir wieder beim historischen Gedanken, Kerngedanken von einem der historischen Kerngedanken vom Linkssein und vom Progressiven. Also die Hoffnung darauf, dass bessere Zeiten kommen können und das Wissen, dass es funktioniert, also dieser Glaube an den Fortschritt, davon kommt ja progressiv. Also progressive Gruppen sind diejenigen, die an den Fortschrittsglauben daran festhalten, davon überzeugt sind. Und so wird Hoffnung dann politisch, weil es das Instrument ist, um das eigene Versprechen der, weiß nicht, eigenen Überzeugung auch wirklich zu erfüllen, nämlich, dass es Fortschritt gibt.
Das ist eigentlich schon ein sehr schönes Schlusswort. Gibt es allerdings noch irgendetwas, was ich dich jetzt nicht gefragt habe, was du gerne noch besprechen würdest oder was dir besonders wichtig wäre oder genau, irgendwas, was du noch sagen möchtest?
Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, das war großartig.
Dann kannst du den Leuten noch sagen, wo sie dich im Internet finden, wo sie deine Arbeit finden und das kannst du alles bewerben, was du gerne bewerben möchtest.
Oh, wie schön. Oder doch vielleicht noch.
Ja, gerne.
Also erst gefragt, lange überlegt, nein gesagt und dann kommt doch was hinterher.
Das ist in Ordnung.
Im Buch schreibe ich viel auch über Menschlichkeit und das ist ein Aspekt, der mir so wichtig ist, weil ich glaube, der uns in so schwierigen Zeiten, in denen wir leben, immer mehr abhanden kommt. Und, und auch immer dann, wenn auch ich die Zeiten als sehr herausfordernd empfinde und auch die Gewalt, die angetan wird, ob im öffentlichen Raum, auch digital oder auch immer, so dieses Festhalten an der Menschlichkeit. Und in meinem Buch habe ich aufgeschrieben eine Anekdote, über die ich selbst im Internet gestolpert bin, und zwar die von dem Mann mit der Protestkerze vor dem Weißen Haus während der Zeit des Vietnamkriegs. Und der Mann stand da jeden Abend. Irgendwann kam ein Reporter zu ihm und sagte, sagen Sie mal, glauben Sie wirklich, dass Ihr kleiner Protest hier irgendeine Auswirkung hat? Und der Mann sagte dann zu dem Reporter, ach, wissen Sie, ich komme nicht hierher, um die da, also die Politiker, Politikerinnen zu ändern, sondern damit sie mich nicht ändern. Ich möchte nicht, dass dieser zunehmende, rasende Wahnsinn in unserer Gesellschaft, dass das mich ändert und meine Menschlichkeit abnutzt, sondern ich möchte die Wahrheit kennen und ich möchte dafür einstehen jeden Tag und ich möchte an der Menschlichkeit festhalten und damit einfach diese Erkenntnis, dass Menschlichkeit geht immer von mir aus. Also ich kann jeden Tag mich entscheiden, wie ich mit anderen Menschen umgehe und welche Werte da an erster Stelle stehen, wie beispielsweise Kindness, Wohlwollen, das Ja und statt das Ja aber, das erstmal zuhören. Und das, also wenn Leute fragen immer wieder irgendwie bei Lesungen oder wo auch immer, was jeder dann für sich selbst machen kann, und ich glaube, das ist genau das, und es ist nicht so einfach, wie es sich anhört, an der Menschlichkeit festzuhalten, sondern wenn man das genuin macht, dann muss man irgendwie die eigenen Gedanken, Worte, das Sprechen über andere, das Handeln viel und immer wieder in Frage stellen.
Ja. Ja. Das ist etwas, was jetzt noch ganz, ganz viel neue Sachen aufmacht für mich so, auch in meinem eigenen Nachdenken über mein eigenes Handeln und Sprechen. Aber das ist auch etwas, was für mich so eine ganz wichtige Handlungsmaxime ist oder so eine ganz wichtige Prämisse, dass ich eben, du beschreibst es als ein Festhalten an der Menschlichkeit. Und ich habe es, glaube ich, selber für mich noch nie in solche Worte gefasst, aber es ist auch etwas, was mir besonders wichtig ist und woran ich auch selber ganz oft scheitere, muss ich sagen.
Und das ist ja total in Ordnung. Ich glaube, ich kenne keinen Menschen, inklusive mir, der oder die nicht daran scheitert. Und das aber dann reflektieren und für sich den Anspruch haben, beim nächsten Mal das besser zu machen.
Genau. Ja. Ja, vielen lieben Dank dir.
Ach, der Werbeblock noch.
Darf ich genau, jetzt kommt dein Werbeblock.
Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie mich suchen wollen, dann kommen Sie auf Instagram zu Christina mit K-Lunz, L-U-N-Z. oder, weiß ich nicht, über meine Webseite und das Center for Feminist Foreign Policy, genauso auf Instagram und aber auch Webseite mit all unseren Publikationen und Projekten und dem ganzen Schnickschnack. Genau, und die Bücher in Buchhandlungen Empathie und Widerstand oder Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch und ich freue mich für alle, die bis hierhin dann gehört haben.
Vielen lieben Dank, ich werde das natürlich auch alles in den Shownotes verlinken, aber ich finde es immer nett, wenn die Leute dann auch noch selber sagen, wo man sie finden kann. liebe Christine, das war ein total schönes Gespräch. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
Danke dir, ganz lieben Dank dir für deine Zeit.
Vielen lieben Dank, liebe Christine, für das wunderschöne Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Alle relevanten Links, wie zum Beispiel den Link zu Christinas Buch oder den Link zu ihrer Homepage oder den Link zu ihrem Instagram-Account, findet ihr in den Shownotes. Nicht vergessen, am 25.06.2025 könnt ihr Christina und mich im Doppelpack live erleben, und zwar im Heimathafen Neukölln. Den Link dazu zum Ticketverkauf schmeiße ich auch in die Shownotes. Wenn ihr große Töchter supporten wollt, dann könnt ihr das am besten, indem ihr diesen Podcast mit 5 Sternen bewertet, indem ihr die Podcast-Folge teilt, den Podcast Freunden und Freundinnen empfehlt und indem ihr ein Support-Abo auf Steady abschließt. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, dann könnt ihr das am besten unter großetöchterpodcast@gmail.com. Und wenn ihr Große Töchter auf Social Media folgen wollt, dann könnt ihr das auf Instagram @großetöchterpod. Mich findet ihr auf allen Social Media Plattformen als Frau Frasel. Wir hören einander wieder in 2 Wochen und bis dahin nicht kleinkriegen lassen.